So, lasst uns weitermachen. Ich möchte mit einem Gebet anfangen. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, Herr Jesus, für deine Worte über dein Reich, was dein Reich ist, wie es aussieht, wie wir uns das vorstellen können. Öffne, Herr, unsere Herzen, unsere Gedanken für deine Wahrheit, für das, was du uns sagen willst. Segne diese Zeit. In Jesu Namen beten wir. Amen. Letzte Woche waren wir bei Zachäus, hatten die schöne, echte Geschichte von einem Mann, der auf einen Maulbeerfeigenbaum geklettert ist, um Jesus zu sehen. Es ging um Jesus zu sehen. Und das Witzige, Interessante in dem Text letzte Woche war, dass man brauchte einen Blinder, um zu erkennen, wer Jesus ist. Das war auch innerhalb von diesen drei Geschichten oder ja, Geschichten, die Jesus und Lukas erzählt hat. Am Schluss von diesem Geschichte mit Zachäus lesen wir: Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und ich glaube, Jesus hat gleichzeitig bemerkt, er wusste, wie irrsinnig die Menschen an das Reich Gottes gedacht haben. Zum Beispiel, dass das Reich prompt erscheinen soll. Jesus geht nach Jerusalem. Und eine große Menschenmenge folgt ihm. Und er sollte da reingehen und auf seinen Thron sitzen und regieren. Nein. Jesus möchte eine andere Vorstellung ihnen geben. Und er erzählt jetzt ein Gleichnis. Ich glaube, er möchte, dass die Menschen kritisch dagegen stehen oder darüber stehen, was das Reich Gottes wirklich bedeutet. Er möchte, dass sie und wir sein Vorhaben besser verstehen. Es ist etwas längere Stelle. Lesen wir in Lukas 19, Abvers 12. Wir werden das heute zumindest dieses Teil nicht auf Russisch lesen, so könnt ihr schon hinblättern zu dieser Stelle in euren Handy oder Bibel, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Lukas 19, Abvers 12. Er sagte: Ein Mann aus vornehmer Familie reiste in ein fernes Land, um sich dort zum König über sein eigenes Land einsetzen zu lassen und dann zurückzukehren. Vor der Abreise rief er 10 seiner Diener zu sich und gab ihnen Geld, jedem ein Pfund. Arbeite damit, bis ich wiederkomme, sagte er. Doch die Bürger des Landes hassten ihn. Sie schickten eine Abordnung hinter ihm her und ließen erklären: Wir wollen nicht, dass dieser Mann König über uns wird. Trotzdem wurde er zum König eingesetzt. Nach seiner Rückkehr ließ er die Diener rufen, denen er das Geld anvertraut hatte. Er wollte erfahren, welche Gewinn sie damit erzielt hatten. Der erste erschien vor ihm und sagte: Herr, dein Pfund hat 10 weitere eingebracht. Sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger Diener. Weil du im Kleinsten treu gewesen bist, sollst du Verwalter von 10 Städten werden. Der zweite kam und sagte: Herr, dein Pfund hat 5 weitere eingebracht. Auch ihn lobte der Herr. Du sollst über 5 Städte bestimmen, sagte er. Doch der Nächste, der kam, erklärte: Herr, hier hast du dein Pfund zurück. Ich habe es in einem Tuch aufbewahrt. Ich hatte nämlich Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist. Du forderst Gewinn, wo du nichts angelegt hast, und erntest, wo du nicht gesät hast. Sein Herr entgegnete ihm: Mit deinen eigenen Worten sprichst du dir das Urteil, du böser Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich Gewinn fordere, wo ich nichts angelegt habe, und ernte, wo ich nicht gesät habe. Warum hast du mein Geld dann nicht wenigstens auf die Bank gebracht? Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückfordern können. Und er wandte sich zu dem Umstehenden und sagte: Nehmt ihm das Pfund weg und gebt es dem, der die 10 Pfund hat. Aber Herr, wandte sie ein, er hat doch schon 10. Ich sage euch, erwiderte er, jedem, der hat, wird gegeben. Aber wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Und nun zu meinen Feinden, die nicht wollten, dass ich über sie herrsche. Holt sie her und bringt sie vor meinen Augen um. Ich habe schon mal gehört, es gab Christen, die sagen, Menschen, die sagen, dass das Alte Testament keine Gnade enthält. Wenn jemand das sagt, kennen sie das Alte Testament nicht gut genug. Und manche sagen, dass das Neue Testament wenig Gericht und wenig Konsequenzen aufzeigen. Dann haben sie auch das Neue Testament nicht sorgfältig genug gelesen. Ja, dieses Gleichnis ist ähnlich zu dem Gleichnis mit den 10 Talenten. Jesus drückt etwas aus, das lange in dem Volk Gottes, herumgeschwört. Ich lese gerade in 1. Samuel. Und gerade ist Samuel aus dem Dienst getreten als Richter. Er geht in Rente sozusagen. Er hat seine Söhne eingesetzt als Richter, aber die waren nicht gute Menschen. Sie haben böse Dinge getan. Und das Volk hat letztendlich gesagt: Wir wollen deine Söhne nicht, Samuel. Wir wollen einen König. Und man merkt in den Worten von Samuel, er hat sich erschreckt. Da muss ich mit Gott reden. Er ist mit Gott zu Gott gekommen und sagte: Vater, was tue ich? Sie wollen einen König haben. Und Gott sagte: Lass es. Lass ihnen einen König haben, wenn sie mich nicht wollen als König. Das war nicht Gottes Wunsch. Aber er hat es zugelassen. Jesus drückt hier deutlich aus, dass sein Volk ihn nicht als König haben wollen. So er geht weg, hinterlässt aber seine Diener, die ihm in seinem Reich dienen sollen. Sie sollen seine Ressourcen, seine Gaben so einsetzen, damit das Königreich größer wird. Und ich denke, ich denke, ja, man kann sagen, Jesus oder vielleicht Lukas, wie er dieses geschrieben hat, zusammengestellt hat, uns eine wichtige Frage stellt. Was wirst du tun mit dem, was Jesus dir hinterlassen hat. Werden wir seine Gaben begraben oder für seinen Zweck einsetzen? Ich glaube, für Lukas ist es überhaupt keine Frage, dass der König wieder zurückkommt. Die Frage ist, wann? Und es ist interessant, dass der Herr ihn nach seinen eigenen Worten, behandelt hat. Wenn er wegen seiner großen Angst vor seinem Herrn nichts tat, dann behandelt ihn der Herr, wie er das erwartet hat, nach seinem Handeln. Habe ich mich gefragt, kann unsere Erwartungen oder unsere Sichtweise von Gott, das, was wir aus seinem Wort verstehen, kann das uns beeinflussen, das, was mit uns passiert oder passiert? So eine Art, eine selbsterfüllende Prophezeiung, eine Vorhersage, die ihre Erfüllung selbst bewirkt. Wenn wir Nein zu dem König sagen, so meine ich das, was wird Gott zu uns sagen? Was wird Jesus zu uns sagen, wenn er wiederkommt? Wenn wir nicht zulassen, dass Jesus in unserem Herzen regiert, was heißt das, wenn der König wiederkommt? Für uns. Wie geht es für diese Menschen weiter, wenn die neue Welt da ist? Jesus stellt uns auch hier nicht vergessen, wo wir sind in der Geschichte. Er geht Richtung seiner Kreuzigung. Er weiß Bescheid. Er stellt immer wieder härtere Fragen an diese große Gruppe. Aber ich bin überzeugt, es ist besonders, diese Fragen sind besonders gestellt für seine Jünger. Er will sie nach vorne bringen, im Glauben, im Vertrauen, weil er wird bald nicht da sein. Dass sie ihm riechen können, seinen Staub schmecken können. Was tun wir mit dem, was der Herr uns anvertraut hat? Wenn wir glauben, wenn wir diesen Schritt gemacht haben, sind wir dabei, das Reich Gottes auszubreiten. Indem wir unsere Gaben benutzen. Auch manchmal trotz Risiko, Ablehnungen, Enttäuschungen. Oder begraben wir unsere Berufung aus Angst und verbringen wir unsere Zeit damit, das Leben für unsere eigenen Zwecke zu leben. So, hier ist es, diese große Pilgergruppe, nenne ich die so. Und Jerusalem kann man schon am Horizont sehen. Diese Gruppe wird gleich über den Ölberg gehen. und dann öffnet sich Jerusalem vor ihren Augen. Aber davor bittet Jesus zwei seiner Jünger, am Dorf zu gehen, einen Esel zurückzubringen. Lesen wir ab Vers 35. Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und ließen Jesus aufsteigen. Während er so seinen Weg fortsetzte, breiteten die Leute ihre Mäntel auf der Straße aus. Als er das Wegstück erreichte, das am Ölberg zur Stadt hinunterführt, brach die ganze Schar der Jünger in Freudenrufe aus. Mit lauter Stimme priesen sie Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Gesegnet sei er, der König, der im Namen des Herrn kommt, riefen sie. Frieden bei dem, der im Himmel ist. Ehre dem, der droben der Höhe wohnt. Einige Pharisäer aus der Menge erhoben Einspruch. Meister, sagen sie zu Jesus, verbietet es deinen Jüngern, so zu reden. Doch Jesus gab ihnen zur Antwort: Ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Diesen Abschnitt möchte ich auf Russisch hören. Kann jemand das bitte auf Russisch vorlesen?
Наближався вже до спуску з Оливної гори, все, вся безліч учнів почала з радістю хвалити Бога гучним голосом за всі чудеса, які вони бачили, кажучи: «Благословенний цар, що йде в ім'я Господнє, мир на небі і слава у вишні». Деякі ж фарисеї з народу сказали йому: «Учителю, заборони своїм учням». Та він сказав йому відповідь: «Кажу вам,
könnt ihr diese Szene sehen? Wir singen das Kinderlied, ja? Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna, alle Leute. Kennt ihr nicht? Oh, das müssen wir nochmal singen. Große Sache. Es erfüllt die Verheißungen in Zacharia 9,9. Und die Volksmenge ist einfach außer sich vor Freude. Jetzt, endlich, Jesus, du tust, was wir immer erwartet haben. Jetzt ist der Augenblick, auf den wir gewartet haben. Er kommt nach Jerusalem und dieser Wunderheiler, Fürsprecher Gottes, er steigt auf den Thron Davids. Boah, er schmeißt die Römer raus, endlich. Meine Meinung ist, deswegen zeigen die Menschen ihre Freude und Unterordnung. Sie haben diese große Erwartung. Sie rufen einen messianischen Ruf aus dem Psalm 118, 26. Gesegnet sei er, der König, der im Namen des Herrn kommt. Vielleicht deswegen reagieren die Pharisäer in dieser Art und Weise. Jesus, weise deine Jünger zurück. Und Jesus antwortet ehrlich: Wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Ich frage mich, ob Jesus gemeint hat, die Schöpfung passt gerade auf. Dass etwas Wichtiges bald passiert. Und das wird einen Einfluss auf alles haben, was Gott geschaffen hat. Und dann weint Jesus. Er kann die ganze Stadt sehen jetzt. Und er spricht: Wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde, Nun aber ist es dir verborgen. Du siehst es nicht. Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und dich vor allen Seiten bedrängen. Sie werden dich zerstören und deine Kinder, die in dir wohnen, zerschmettern und werden in der ganzen Stadt keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit, in der Gott dir begegnete, nicht erkannt hast. Er spricht etwas aus, das in einigen Jahren passieren wird, nämlich in 70 nach Christus, wenn die Römer Jerusalem zerstören. Es wird eine furchtbare Zeit für die Einwohner. Da gehen sie rein dann in Jerusalem und Jesus direkt zum Tempel. Ich würde gerne die Leute fragen, hey, was habt ihr erwartet? Jesus sieht diese ganzen Trübel, das Treiben im Tempel. Und er kann sich nicht mehr zurückhalten. Er ging in den Tempel und fing an, die Händler hinauszutreiben. Andere Evangelien gibt es uns mehr Informationen darüber, was er zusammen macht, um die Tiere rauszutreiben. Aber Jesus, indem er das tut, bereitet die Zuhörer auf eine wichtige Botschaft. Und das sehen wir in Vers 46. Mein Haus, sagt er, soll ein Haus des Gebets sein. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und indem er das tut, gibt Jesus die führenden Juden Grund genug, ihn zu töten. Jetzt reicht uns. Hey Leute, wir müssen irgendwas unternehmen gegen diesen Mann. Meine Güte, guck mal, was er gerade macht. Aber wir müssen aufpassen. Die Leute hingen ihm an, hörten ihn, lesen wir. Er bedroht unser ganzes System, unsere Anbetung. Das geht gar nicht. Und das bringt uns zu der Botschaft. Eine von vielen vielleicht, ja. Von diesem Kapitel heute. Was bedeutet es, ein wahrer Jünger Jesu zu sein? Wir sind 2000 Jahre entfernt von diesen Ereignissen. Wir gehen nicht zum Tempel. Wir sind Gottes Tempel, wenn du gläubig bist. Hm. 2000 Jahre später hat diese Worte von Jesus immer noch eine große Bedeutung. Mein Haus ist ein Haus, wo es gebetet sein wird. Was bedeutet für dich, ein Jünger Jesu heute zu sein? Wie nimmst du Jesus auf? Wie verstehst du seine Worte, seine Botschaft? Und drittens, was für ein Messias darf er bei dir sein? Die Menschen damals um Jesus herum sehen ihn jetzt als Held, Wunderheiler, ein bewegender Lehrer. Frage mich, ob das ging, solange sie auf persönliche Besserung und Verwirklichung hoffen konnten. Sie hören Jesus gut zu. Sie hingen ihm an. Aber sie brauchen nicht viel später zu rufen: Kreuzige ihn. Wie ist das passiert? Diese Wandlung. Ich glaube, wir erkennen das in uns manchmal. Wo siehst du dich in dieser Geschichte? Das ist die erste Frage für heute. Während wir unter der religiösen Führung gewesen, die verzweifelt versuchten, das System aufrechtzuhalten, das sie aufgebaut hatten. Wären wir dafür offen, dass Jesus unseren Tempel reinigt? Würden wir ihm erlauben, unsere Anbetung auf denjenigen zu lenken, dem wir alles verdanken? Würden wir es zulassen, dass er unsere Tische der Bequemlichkeit umschmeißt und uns zu einem dynamischen Leben des Gebets in der Nachfolge ruft? Dies sind Fragen, die keine einfachen Antworten benötigen. Wir werden uns heute nicht in Gruppen aufteilen, weil die sind Fragen, die man daran kauen muss. Überlegen, was bedeutet das, was Jesus hier sagt, für mich persönlich? Kann ich ihn ernst nehmen? Macht ein Foto. Nehmt diese Woche Zeit, um über diese Fragen zu denken. Trage sie im Gebet und lass Gott an dir wirken. Das ist mein Gebet für uns heute. Lass uns zum Schluss zusammen beten. Ach. Herr, du hast es ziemlich klar gesagt diese Woche. Es geht um Leben und Tod. Es geht um ein Leben mit dir in deinem Reich hier und jetzt und in die Ewigkeit oder eine Ewigkeit getrennt von dir zu leben zu müssen. Ach, Vater, ich bin so bequem. Ich mag mein Leben, wie es ist. Vergib uns, wenn wir so denken. Hilf uns, dahinter zu gehen, warum wir so getrieben sind in dieser Art und Weise. Herr, bereitet unsere Herzen als deinen Tempel. Lass uns das das Werk weitermachen, das darin besteht, dich mit unserem Leben zu loben und, wie es schon gesagt hat von Christian heute, dich zu ehren, damit die Welt durch uns dich sehen kann. Wir danken dir für diese Zeit. Wir danken dir für deine gute Nachricht, dass 2000 Jahre später immer noch so bewegend ist und in dieser Welt notwendig. Und Vater, wir bitten um dein Segen für uns. Nicht, weil wir wollen, dass es uns gut geht. No. Vater, wir wollen, dass andere Menschen diesen Segen erleben. Hilf uns, ein Segen zu sein. Segnet die Gemeinschaft heute zusammen, die Gespräche und diese Woche. In Jesu Namen beten wir. Amen.